Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Einst lebte in einem fernen Land ein König, der gern unerkannt durch seine Ländereien reiste, denn in seinem finsteren Geiste wollte niemand er so recht vertrauen, besser wär's selbst nachzuschauen, was seine Untertanen von ihm dachten, um zu prüfen, was sie taten, machten. So hat auch einmal er vernommen, ein Glückshautkind sei auf die Welt gekommen, ein hübsches Knäblein, zart und klein, dem wird das Glück gewogen sein, ein Leben lang wär es ihm hold, so hat das Schicksals wohl gewollt. Und bereits mit 14 Jahren schon wär es des Königs Schwiegersohn. Der aber dachte, bei meinem Leben, solch Hochzeit wird es niemals geben. So eilt er nach der Eltern Haus, gab sich als Edelmann wohl aus, war höflich, freundlich und bescheiden, mocht's Knäblein auch gleich recht gut leiden. Doch müsst man denken, auch ein Morgen könnten sie's denn noch versorgen, bei all der Armut in der Hütte. Drum hier ein Vorschlag, eine Bitte, man möge ihm das Knäblein geben, er wollt recht sorgen für sein Leben. Den Eltern, ach, es fiel schon schwer, ob das wohl nun das Rechte wär. Ja, der gute Mann, er hat wohl recht, sie lebten wirklich karg und schlecht, doch war ein Glückskind nicht das Kindelein, dann könnt's doch auch zu seinem Wohle sein. Hier, der Fremde zeigt ein Säckchen Gold, umsonst ihr es nicht mehr geben sollt. All die Dukaten auf dem Tisch, sie glänzten gar verführerisch. Die Eltern wollten sich noch wohl beraten, doch siegten schließlich die Dukaten. So überließen sie ihm dann doch das Kind, der König nahm's und eilt davon geschwind. Mit finstrer Miene ritt er in die Dunkelheit, bis zum Wasser war es nicht mehr weit, und als er dort bald angekommen, hat grob das Kindlein er genommen, steckt's in ein kleines Schächtelein und warf es in den Bach hinein, rief höhnisch ihm noch hinterher, »Meine Tochter siehst du nimmermehr!« Das Kistlein aber hüpfte munter den wilden Wasserlauf hinunter, und wie's auch schwankte, schaukelt, wippte, es sich wacker hielt und auch nicht kippte, bis sich's verfing an einer Mühle wehr, zum Glück kam grad der Mahlbursch her, der zog es an des Ufers Rand, vielleicht ein Schatz sich drin befand. Doch als er lugte dann hinein, da sah er nur ein Knäbelein, bracht gleich es zu den Müllersleut. Ach, die haben sich gefreut, nie hatten Kinder sie bekommen, uns Findelkind gleich aufgenommen, zogen's auf in Ehr und Tugend, von Anfang an bis hin zur Jugend. Jahre mochten wohl vergangen sein, da trat der König in die Mühle ein, bei Donner, Blitz und Sturmgebraus sucht Schutz er in des Müllers Haus. Da sah er einen Jüngling stehen, hochgewachsen, schlank und schön. »Ist dieser Knabe euer Sohn?«
»Oh nein, obgleich, doch eigentlich schon. Gut 14 Jahre ist's wohl her, da hing ein Kistchen hier am Wehr. Drin lag ein winzig Findelkind, von Gottes Gnaden wir jetzt wohl die Eltern sind.«
Da ward dem König ganz schnell klar, dass dieses wohl das Glückskind war, das einst im Bache ausgesetzt und er wohl handeln musste jetzt. Schon hat gefasst er einen Plan, fing freundlich gleich zu sprechen an.
»Ach, ihr guten Müllersleut, schicken würd ich gern noch heut einen Brief an meine Königin. Könnt euer Sohn wohl bringen ihn? Zwei Goldstück solle er bekommen.«
Die Eltern schienen leicht beklommen, doch wie sollte man wohl wagen, des Königs Bitte auszuschlagen? Der lange Weg, das Kind allein. Doch dann,
wie's Majestät beliebt, so soll es sein.
Da schrieb der König an die Königin,
»Ich noch ein wenig fort wohl bin, doch der Bote soll getötet werden und tief begraben in der Erden. Das alles soll sofort geschehen. Ich will ihn niemals wiedersehen.«
So zog der Knabe los, ganz ohne Sorgen, den Brief im Rocke gut verborgen. Doch am Abend sich schon bald er sich verirrt im tiefen Wald. Doch wie ein Wunder war's geschehen, da sah plötzlich er ein Häuschen stehen. Drin fand er eine Frau, am Feuer sitzend, alt und grau, die hat sich fürchterlich erschreckt, als sie den Jungen jetzt entdeckt.
»Ach, was hat dich nur in finsterer Nacht hier in unser Haus gebracht?«
»Bin von der Mühle und soll zur Königin. Der König selbst erschickt mich hin, doch bin vom Weg ich abgekommen und hätt hier gern Quartier genommen.«
»O je«, rief sie, »bei meiner Seele, das hier ist eine Räuberhöhle. Wenn die Kerle kommen heim, das könnte dann dein Ende sein.«
Doch der Junge legt sich auf die Ofenbank.
»Ich fürcht mich nicht und vielen Dank«,
und fiel gleich in einen tiefen Schlummer. Die Alte schaut nun voller Kummer. Nach Mitternacht mocht's wohl schon sein, Da trat die Räuberbande ein. Wütend schalten sie die Alte aus.
»Was will der Junge hier im Haus?«
»Ach«, so sagte sie geschwind, »nur ein unschuldig junges Kind, das schickt der König zu der Königin. Ein Brief soll er ihr bringen hin. Ist will vom Wege abgekommen, und so habe ich ihn aufgenommen.«
»So, so, ein Brief vom König an die Königin. Das sagt man nicht so leicht dahin.«
Drum sucht man in des Schläfers Wams den Brief und las ihn ganz. Und selbst die Räuberbande war betroffen, denn da stand es ja ganz offen, dass der Knabe gleich zu töten wäre. Das ging gegen ihre Räuberehre. Jawohl, sie waren einer Räuberbande, die fürchtet man im ganzen Lande. Doch das hier durfte nicht geschehen. Der König nun, er wird schon sehen.
So zerrissen sie den Brief in Fetzen, um gleich einen neuen aufzusetzen. Der Königin war drin befohlen, nur gleich das Töchterchen zu holen, um's mit dem Boten zu vermählen. Den Grund wird später er erzählen. Den neuen Brief zurück man steckte. Am Morgen man den Knaben weckte und ihm den rechten Weg noch wies und ihn so wieder ziehen ließ. Als die Königin erbrach den Brief, sie gleich nach ihrer Tochter rief und wie's der König so befohlen hat, fand auch die Hochzeit recht bald statt. Die Prinzessin fand den Knaben recht possierlich, hübsch anzuschauen und auch manierlich, und so mochten sie zu zweien gemeinsam auch recht glücklich sein. Als der König kam zurück und sah des Paares Liebesglück, da mußte er sich eingestehen, was prophezeit, das war geschehen. Den Brief vertauscht, wie konnte das sein, die Räuber sollen's gewesen sein, so hat er erfahren von der List und wie's wohl zugegangen ist. Jetzt war der König voller Zorn, tief im Herzen stark der Dorn.
»Nein, Junge, nein, so geht das nicht, man führt mich so nicht hinters Licht. In die Hölle sollst du vorzugehen und dort gleich nach dem Teufel sehen. Von seinem Kopf drei goldene Haare bringst du mir, und dann und nur dann gebe ich meine Tochter dir.«
Das Glückskind war voll Zuversicht. »Den Teufel, ach, den fürchte ich nicht, und Gott befohlen, wird die goldenen Haare schon gleich holen.«
Dann packte er ein paar sieben Sachen, um gleich sich auf den Weg zu machen. Bald kam er an eines Städtchens Tor, als gleich der Wächter trat hervor. Woher er käme und wer er sei, das wäre hier nicht einerlei. Und was er auch noch wissen müsste, was er wohl könne, was er wüsste. Das Glückskind sprach,
»Nun, ich weiß alles.«
Der Wächter staunt, »Ja, wenn das der Fall ist, vielleicht kannst du uns dann wohl sagen, warum seit über 100 Tagen der Brunnen hier in unserer Stadt zu sprudeln aufgehört jetzt hat.
Wein quoll einst aus ihm heraus, und plötzlich war dann Schluss und aus. Jetzt will nicht mehr das Wasser fließen. Die Bürger tut das recht verdrießen.«
Der Junge schaut in den Brunnen rein. »Na, so schlimm wird's schon nicht sein. Ich komm recht bald hierher zurück, dann befreie ich euch vom Missgeschick.«
Als er kam zur nächsten Stadt, der Wächter auch gleich eine Frage hat.
»Hier bei uns gibt's einen Baum, der trug, ja, man wag's wohl glauben kaum, goldene Äpfel. Doch eines Tages, eins, zwei, drei, was aus damit und ganz vorbei. Das lässt uns Bürger nicht mehr ruhen. Kannst du uns sagen, was zu tun?«
Der Junge sprach ganz leicht dahin. »Ich recht bald zurück hier bin, dann sag ich euch, woran es liegt und wie ihr die Äpfel wieder kriegt.«
Da sah er einen großen Fluss, den ich wohl überqueren muß. Einen Fährmann fand er bald darauf, der nahm in seinen Kahn ihn auf. Wer er wohl sei und was er wüsste, dass er von ihm jetzt hören müsste.
»Ich weiß alles«, sprach der Knabe.
»Ha, nun gut, dann gleich ich eine Frage habe. Warum muß ich hier so ganz allein seit Jahr und Tag der Fährmann sein und werde niemals abgelöst, dass auch ein anderer mal die Stange stößt?«
Und als der Knabe ging an Land, er noch die rechten Worte fand,
»Wart's nur ab, in ein paar Tagen komm ich wieder und werd's dir sagen.«
Doch endlich stand er dann davor, vor des Teufels Höllentor. Schwarz und rußig saß drin aus, der Teufel war wohl nicht zu Haus, nur die Ellermutter hockte nahe der Tür, sprach ihn freundlich an.
»Was willst du hier?« »Drei Haare von des Teufels Kopf, aus dessen güldenem Haareschopf.«
Bittend schaut er nach der Alten.
»Dann darf ich meine Frau behalten.« »Das ist viel verlangt, hier junger Mann, doch dein Mut ich nur bewundern kann. Wenn hier der Teufel dich entdeckt, gleich ins Höllenfeuer er dich steckt, wirst schmoren dort in Ewigkeit. Zum Plan bleibt da wenig Zeit.« So dacht sie hin und dachte her, wie das wohl anzustellen wäre.
»Ach, jetzt weiß ich, wie wir's machen. Kenn mich doch aus mit diesen Sachen. Eine Ameise, sie ist so winzig klein, sollst gleich durch Zauber eine sein. Und in meinem Rocksaum dich verstecken, da kann er dich wohl kaum entdecken.«
»Das ist gut, doch könnte der Teufel mir noch sagen, die Antwort hier auf meine Fragen.«
Die Alte schaut erstaunt ihn an.
»Viel verlangst du, junger Mann, so möchte ich jetzt wohl von dir wissen, was ich ihn werde fragen müssen.«
»Da ist ein Brunnen, aus dem floss Wein, warum sollte der nun trocken sein? Und in einer anderen Stadt ist ein Baum mit oldenen Äpfel hat, doch wollten die nun nicht mehr reifen, die Bürger können's nicht begreifen. Und ein Fährmann an des Ufers Rand keine Antwort auf die Frage fand, warum nur er am Flusse ganz allein der einzig Fährmann dort soll sein.«
»Schwere Fragen«, seufzte da die Alte, »mal sehen, wie ich mich da verhalte. Doch sei recht still und verrat dich nicht, wenn's Haar ich rupfe und er spricht.«
Als der Teufel kam nach Haus, zog gleich er seine Nase kraus.
»Menschenfleisch, ich hab's gerochen!«
Ist überall gleich rumgekrochen, hat geguckt in alle Winkelecken.
»Irgendwo muss er doch stecken!«
Doch die Ellenmutter schalt ihn aus.
»Du verwurstelst mir das ganze Haus, hab's grad gekehrt und aufgeräumt. Ich denk, es hat dir nur geträumt. Dein Abendbrot steht auf dem Tisch, Kartoffeln gibt's und frischen Fisch.«
Nachdem er nur gegessen hat, fühlt er sich müde, schlapp und matt, legt seinen Kopf in Ellenmutters Schoß.
»Könntest lausen mich, ein bisschen bloß.«
Und nur ein wenig später dann fing heftig er zu schnarchen an. Da riss die Alte ihm ein Haar. Oh, wie schnell er wieder wach jetzt war.
»Autsch!« hört man den Teufel schreien. »Was ist hier los? Was soll das sein?«
»Ach, selbst mag ich es glauben kaum. Ich hatte einen schweren Traum und wohl die Haare da berührt.«
»Und was ist in deinem Traum passiert?«
»Da gab's einen Brunnen in der Stadt, der Wein hervorgespudelt hat. Doch nun ist er trocken, stumm und still und nicht mal Wasser geben will.«
»He, wenn sie's wüssten«, fiel der Teufel ein, »im Brunnen unter einem Stein sitzt eine Kröte. Man soll sie töten, dann sind sie befreit von allen Nöten. Der Wein wird wieder sprudelnd fließen und man kann auch wieder Wasser gießen.«
Die Ellenmutter musste ihn wieder lausen, und bald hört man sein lautes Schnarchen brausen. Da riss sie aus ein zweites Haar.
»Ha!« schrie da der Teufel. »Was machst du da?«
»Ach, ich träum von einem Apfelbaum.«
»Na, und was passiert in diesem Traum?«
»Der wollte nur goldene Äpfel tragen, doch plötzlich war es aus nach ein paar Tagen, und jetzt sind seine Äste leer, auch hat er keine Blätter mehr.«
»He, wenn sie wüssten«, brummt da der Teufel müde. »Und da des Baumes Triebe knabbert eine Maus herum. Die Lösung ist, man bringt sie um, dann werden goldene Äpfel wieder wachsen. Und jetzt ist Schluss mit diesen Faxen. Wirst du mich jetzt noch einmal stören, kriegst du gewaltig was zu hören.«
Doch die Ellenmutter wiegte ihn, und so legte er sich wieder hin, und wie er eingeschlafen war, da riss sie aus das dritte Haar. Da fuhr der Teufel in die Höhe und schrie und drohte,
»Weh, weh!«
bis vor Zorn er wütend schäumte.
»Ey, was kann man dafür, wenn man schlecht träumte?«
Der Teufel lenkte schließlich ein.
»Was mag's denn jetzt gewesen sein?«
»Ein Fährmann saß auf einem Kahn. Kummervoll sah der mich an. Seit Jahren starkst er hin und her, als ob der Einzige er wohl wär. Und täglich er darum wohl bete, dass auch ein anderer es mal täte.«
»So ein Dummbart«, brummt der Teufel jetzt. »Wenn er den Nächsten übersetzt, dem drückt er die Stange in die Hand hinein, dann wird der Fährmann der nun sein, und von aller Last ist er befreit.«
Die drei Haare lagen nun bereit, und der Teufel schnarchte durch die Nacht, ist erst am Morgen wieder aufgewacht, um dann auch gleich schon loszugehen, muß nach den sündig Seelen sehen. Da zog behutsam nun die Alte die Ameise aus ihres Rockes Falte und gab dem Jungen zu seinem Glück die menschliche Gestalt zurück.
»Hast du gehört, was ich gefragt, auch was der Teufel hat gesagt?«
»So klein als Tierchen ich auch war, ich hab's gehört, ganz laut und klar, und hab es auch gewiss behalten.«
Das Glückskind dankte es der Alten, die drei goldenen Haare reicht sie ihm, dann konnte er seiner Wege ziehen. Beim Fährmann bald schon angekommen, hätte er die Antwort gern vernommen auf seine Fragen vor ein paar Tagen.
»Erst drüben sollst du mich befragen«, so sprach das Glückskind, »erst wenn wir am anderen Ufer sind.«
Bald schon drüben angekommen, hat der Fährmann dann vernommen,
will der Nächste rüber da aufs Land, drückt ihm die Ruderstange in die Hand.
Als er nun kam in jene Stadt, die den welken Apfelbaume hat, kam der Wächter auf ihn zu.
»Und, es lässt uns keine Ruhe, was sollen wir tun mit unserem Baum?«
»Tief unten nach der Wurzel sollt ihr schauen, da sitzt eine Maus und nagt an ihr. Töten sollt ihr gleich das Tier, dann wird der Baum auch wieder blühen.«
Erfreut ließ man den Knaben ziehen, mit zwei Eseln bepackt mit Gold, das sein Lohn hat sein gesollt. Zuletzt kam er zu jener Stadt, wo es den versiegten Brunnen hat, und auf des Wächters Fragen fiel's ihm ein.
»Am Grund des Brunnens liegt ein Stein, drunter hockt eine fette Kröte. Wenn die man heute wohl noch töte, dann sprudelt wieder auch der Wein. Das sollte des Rätsels Lösung sein.«
Der Wächter war voll Dankbarkeit, auch hier zwei Eseln waren bereit, beladen voll mit Gold als Lohn. Jetzt sah das Schloss von fern erschon, und als er dort ist angekommen, hat seine Frau ihn in den Arm genommen.
»Ach, was für ein freudig Wiedersehen! Muss gleich erzählen, was geschehen, und auch der König war vergnügt, hat des Teufels Haare gleich gekriegt,
doch sah man ihn auch gierig stieren auf dem goldenen Schatz da auf den Tieren.
»Ach, mein lieber Schwiegersohn, versprochen hab ich's dir ja schon, meine Tochter ist jetzt dein. Doch eine Frage möcht schon sein, das viele Gold, das du hast mitgebracht, wie hast du das denn wohl gemacht?«
Das Glückskind nahm ihn sanft beiseite.
»Wissen sollen's nicht alle Leute, nach meinem Abschied aus der Hölle kam ich am Fluss an eine Stelle, da lag's herum, als wär es Sand.«
»Und wie komm ich an des Flusses Strand?« wollte der König nun gleich wissen.
»Einen Fährmann werdet ihr finden müssen, der wird euch dann schon rüberbringen.«
Der König hört das Gold schon klingen, hat gleich sich auf den Weg gemacht und 20 Esel mitgebracht, mit 100 Säcken obendrauf.
So kam er an des Flusses Lauf, wo auch den Fährmann er gleich fand, der neben seinem Kahn dort stand. Recht herzlich ließ er ihn willkommen, hat die Ruderstange in die Hand genommen und starkste kräftig ohne Hast hinüber mit der schweren Last. Doch drüben gerade angekommen, hat er die Stange hochgenommen und drückte flink sie und gewandt eilig in des Königs Hand, sprang behende dann von Bord und schwupps, schon war er weg und fort.
Der König aber war gefangen auf dem Kahn mit seinen Ruderstangen. Und ob er wohl noch immer fährt, den Fluss jetzt täglich überquert? »Ja wie, bis jetzt ist niemand wohl gekommen, der die Stange hätte ihm abgenommen.«